Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Diese Aufnahme hier zeigt die Ostsee und das, was da sprudelt, ist Gas. Gas, das in Mengen austritt aus Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor der dänischen Küste. Ursache? Offenbar mehrere Explosionen. Zwar geben viele Experten insofern Entwarnung, als das hier austretende Gas für die Ostsee kurzfristig unschädlich sei, aber ungefährlich ist die Lage natürlich trotzdem nicht. Und vor allem stellt sich die Frage, was genau steckt dahinter? Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 verlaufen durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. An der Leitung Nord Stream 1 gibt es zwei Lecks, nordöstlich der dänischen Insel Bornholm, ein weiteres an der Pipeline Nord Stream 2 etwas südlicher.
Über der Ostsee macht die dänische Luftwaffe diese Aufnahmen, südlich der Insel Bornholm. Allein diese Austrittsstelle habe einen Durchmesser von 1 Kilometer. Dänemark bestätigt insgesamt 3 Lecks in den beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2. Es ist eine außergewöhnliche Situation. 3 Lecks, sogar mit einem gewissen Abstand zueinander. Deshalb ist es schwer vorstellbar, dass es sich hier um einen Zufall handelt. Viele Experten verweisen darauf, dass diese Rohre, die 70 Meter unter der Wasseroberfläche liegen, sehr robust seien. Ein Bruch sei deshalb unwahrscheinlich. Schwedische Seismologen sehen eine andere mögliche Ursache. Mehrere Messstationen hätten gestern Abend eine starke Unterwasserexplosion im Bereich der Gaslecks verzeichnet. Es war eine große Sprengung oder Explosion. Anhand der Wellenform sehen wir sehr deutlich, dass es sich nicht um ein Erdbeben gehandelt hat und dass etwas im Wasser oder nahe des Grunds passiert ist. Polens Regierungschef Morawiecki weihte am Morgen eine neue Pipeline zwischen Norwegen und seinem Land ein und wurde deutlich. Die Lecks in der Ostsee seien Sabotage und die nächste Eskalationsstufe der Situation in der Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow verwies auf laufende Ermittlungen. Stand jetzt können wir nichts ausschließen. Offensichtlich sind Röhren beschädigt. Aber warum, können wir erst sagen, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. Beide Pipelines waren zwar nicht in Betrieb, aber trotzdem mit Gas befüllt. Den Betreibern zufolge könnten sie durch die Lecks nun in den nächsten Tagen leerlaufen. Norwegen und Dänemark haben angekündigt, ihre Energieinfrastruktur nun noch intensiver zu schützen.
Damit weiter zu Christian Blenker für uns in Stockholm. Ja, wie gefährlich sind denn diese Lecks?
Unmittelbar dort, wo das Gas austritt, gibt es eine gewisse Gefahr, denn dieses Gas ist explosiv, ist entzündlich. Vor allen Dingen ist es auch für die Schifffahrt gefährlich, denn es kann den Auftrieb der Schiffe verändern. Deswegen haben die dänischen Behörden den Bereich großräumig abgesperrt, dass dort eben nichts fährt. Und man sieht ja auch bei diesen Luftaufnahmen, dort, wo Gas ausströmt, ist das Meer in Bewegung. Und es gibt Stellen, da gibt es einen Durchmesser von ca. 1 Kilometer.
Jetzt haben wir diese Bilder gesehen von dem Meer in Bewegung. Sie haben es auch noch mal geschildert. Wie geht man denn jetzt mit diesem ganzen austretenden Gas um?
Ehrlich gesagt kann man jetzt gerade nicht sehr viel tun. Man kann den Bereich nur großräumig absperren für die Schifffahrt. Aber es tritt so viel Gas aus, dass es derzeit unmöglich ist, zur Leckstelle hinabzutauchen mit Tauchern oder mit Robotern. Sondern man muss jetzt schlicht warten. Diese Pipelines, obwohl sie ja nicht in Betrieb waren, waren mit Gas gefüllt. Und die Betreiber der Nord Stream AG sagen, das kann jetzt Tage dauern. Womöglich wird das gesamte Gas aus diesen Pipelines austreten. Und erst wenn das vorbei ist, kann man die Leckstelle genau untersuchen.
Wie sind denn ansonsten die politischen Reaktionen jetzt auf diesen Zustand?
Also insbesondere im Norden ist man sehr besorgt. Schweden und Dänemark haben Krisenstäbe einberufen. Wir hören heute Stimmen aus der Ukraine und aus Polen, die sich festgelegt haben, die von einem Sabotageakt sprechen, die auch von einem weiteren Eskalierungsgrad im Ukraine-Konflikt sprechen. Es gibt wenig Statements aus Russland selbst. Kreml-Sprecher Peskow hat sich heute geäußert und sagt, man müsse jetzt erstmal die Untersuchungen abwarten. Also da wiegelt man ab. Aber es gibt eben jetzt schon einige, die sich ziemlich sicher sind aufgrund der Indizienlage. Wie gesagt, 3 Lecks an 2 Pipelines, dass die nicht auf natürlichem Zustand zustande gekommen sind.
Christian Blenker, vielen Dank für diese Informationen nach Stockholm.
Gerne.
Wenn draußen im Winter der Schnee fällt, drinnen gemütlich im Warmen sitzen. Es könnte so schön sein, wenn es nicht so teuer wäre. Und so fürchten viele, dass es in diesem Winter zu Hause und auch sonst sehr ungemütlich wird. Dass die Energiepreise für Verbraucher und Betriebe kaum noch zu stemmen sind, darüber herrscht wohl weitgehend Einigkeit in der Politik. Aber was dagegen tun? Gaspreisbremse statt Gasumlage? Vielleicht bis wahrscheinlich. Inzwischen steht jedenfalls fest, dass die Laufzeiten von 2 Atomkraftwerken bis April kommenden Jahres verlängert werden. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck heute bekannt gegeben. Dominik Hebestreit.
Steigende Energiekosten und eine anhaltende Inflation machen Betrieben und Bürgern gleichermaßen zu schaffen. Wirtschaftsminister Habeck sorgt sich zudem um die Versorgungssicherheit und hat mit den AKW-Betreibern von Isar 2 und Neckarwestheim eine Verlängerung der geplanten Laufzeit über den Jahreswechsel hinaus verhandelt.
Wir haben also kein Strommengenproblem, sondern ein Netzstabilitätsproblem. Da können die Atomkraftwerke ihren Beitrag leisten.
Die Meiler sollten länger laufen, weil spätestens ab Ende Januar weniger Strom aus französischen AKWs komme, begründet Habeck den Schritt. Der Koalitionspartner FDP will noch mehr, damit auch die Preise spürbar sinken. Die Idee, insgesamt mehr Strom produzieren.
Wir brauchen alles das, was es an Strom gibt. Das brauchen wir jetzt dringend am Netz. Das betrifft die Kohlekraftwerke in Deutschland, aber es betrifft eben auch die 3 am Netz befindlichen Kernkraftwerke. Denn in dieser schwierigen Phase macht es keinen Sinn, auf Kohle oder Kernkraft zu verzichten.
Ursprünglich wollten Bund und Länder morgen über die Energiekrise und das nächste Entlastungspaket beraten. Weil Bundeskanzler Scholz Corona hat, ist der Termin auf kommenden Dienstag verschoben. Die Länder machen weiter Druck bei den Streitthemen Gasumlage und Gaspreisbremse.
Noch immer ist die Gasumlage nicht weg. Es gibt keinen Gaspreisdeckel, es gibt keinen Deckel für Strom oder auch für Benzin. Und die Entlastung der Bürger steht im Moment noch völlig unabgesichert da. Wir brauchen eine wuchtige und große Lösung, die Vertrauen erzeugt und nicht kleines Karo, wie es derzeit gedacht wird.
Finanzminister Lindner hat inzwischen ein Finanzierungsmodell für eine Gaspreisbremse angekündigt, aber noch keine Details genannt. Der Wirtschaftsminister zufrieden.
Vor allem habe ich zur Kenntnis genommen, dass jetzt offensichtlich Finanzierungsmöglichkeiten, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die vor 3 Monaten noch nicht da waren oder nicht gefunden wurden.
Die Zeit drängt und der Konflikt zwischen Wirtschafts- und Finanzminister schwelt weiter.
In durchsichtige Wahlurnen wie diese sollten die verbliebenen Bewohner in den 4 von Russland besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine in sogenannten Referenden über einen Anschluss an Russland abstimmen. Die Rahmenbedingungen, unter denen diese Scheinreferenden abgehalten wurden, alles andere als demokratisch. Und so erklärt die russische Wahlkommission schon, womit alle rechnen, dass sich nämlich eine große Mehrheit für die Annexion der Gebiete abzeichne. Sehr bald schon, so die Befürchtungen, könne Russland nun die Gebiete zu Teilen seines Staatsgebiets erklären, mit weitreichenden Folgen. Ina Ruck berichtet.
Wahlhelfer transportieren die Urnen in Dörfer und Städte. Bewaffnete Soldaten der russischen Armee sind immer dabei. 5 Tage lang ließ Moskau abstimmen, in den besetzten Gebieten der Ukraine, ohne Einwilligung der Ukraine, mitten im Krieg. Das ist nicht legal, was Sie machen, sagt sie. Dass jeder sehen kann, wie ich hier abstimme. Wieso, sagt sie, ich bin aus der Ukraine, aber ich will eine russische Ukraine. Auch in Mariupol gehen sie von Haus zu Haus. Die bewaffneten Soldaten seien als Schutz dabei, heißt es. Doch manche mögen es auch als kleinen Hinweis verstehen, wie sie besser wählen sollten. Pseudo-Referendum, sagt der Bürgermeister von Mariupol, der aus der Stadt fliehen musste. In jedes Dorf kommt einer mit einem Maschinengewehr und sie sagen dir, du sollst wählen. Ja, was soll man denn dann machen? Die Auszählung begann um 16 Uhr, wie hier in Donetsk. Schon nachmittags schlossen die Wahllokale wegen des Beschusses, sei es abends zu gefährlich auf der Straße. Die ersten Hochrechnungen kamen schon kurz darauf und überraschten niemanden. In allen Gebieten um die 90% der Stimmen für den Anschluss an Russland. Uns geht es vor allem um die Rettung der Menschen in diesen Gebieten, in denen wir die Referenden durchgeführt haben. Das ist für uns alle das Allerwichtigste, für die ganze Gesellschaft, für das ganze Land. Seit Putins Befehl zur Mobilmachung werden überall im Land Reservisten eingezogen. Diese Bilder veröffentlicht das Verteidigungsministerium. 300.000 Mann, heißt es, sollten zunächst eingezogen werden. Am Sonntag hatte Patriarch Kirill bereits eine Art Motivationspredigt gehalten. Wenn ein Mensch, geleitet von Pflichtbewusstsein, von dem Eid, den er geleistet hat, seine Aufgabe erfüllt, und wenn er dabei stirbt, dann ist das zweifellos ein Opfer. Er opfert sich für andere. Und deshalb glauben wir, dass dieses Opfer diesen Menschen von allen Sünden reinigt, die er im Leben begangen hat. Diese Proteste zeigt das Staatsfernsehen nicht. In der Kaukasusrepublik Dagestan protestieren vor allem Frauen gegen die Mobilmachung. Doch wenn Russland nun, und so scheint es beschlossen, sich 4 weitere Gebiete der Ukraine völkerrechtswidrig aneignet, wird es noch viel mehr Soldaten benötigen. Angriffe auf die annektierten Gebiete wird der Kreml dann als Angriff auf Russland selbst auslegen.
Politische unruhige Zeiten, in denen die Politik, insbesondere der Bundestag, gerade weitreichende Entscheidungen treffen muss. Dabei ist dieser Bundestag besonders jung, weil dort so viele junge Menschen unter 30 Jahren vertreten sind wie noch nie zuvor. 50 insgesamt nämlich. Wir erleben ja, dass die Jugend gerade mehr Mitsprache einfordert, etwa im Rahmen von Fridays for Future. Aber wie ist es, wenn man dann noch so jung tatsächlich in der Verantwortung steht? Daniel Frevel hat mit 3 jungen Bundestagsabgeordneten über ihre Arbeit gesprochen.
Ein Jahr Abenteuer Bundestag. Es ist das jüngste Parlament der deutschen Geschichte. 50 Abgeordnete unter 30 Jahren. Und sie ist die jüngste von allen, die 24-jährige Emilia Fester von den Grünen. Mittlerweile ist sie angekommen im politischen Berlin.
Ich wohne in einer WG mit 2 anderen jungen Abgeordneten zusammen. Und das gibt ganz viel Kraft, dass wir uns so direkt zusammengeschlossen haben als eine kleine Bande in diesem Bundestag. Und ja, wir stützen uns ganz viel gegenseitig, lachen miteinander, feiern und sind auch einfach mal traurig.
Auch für Rasha Nasser von der SPD war es ein aufregendes erstes Jahr. Besonders spannend für die 30-Jährige die erste Bundestagsrede.
Ich glaube, ich habe kein Auge zugedrückt in der Nacht davor. Ich habe tagelang an dieser Rede gesessen und ich habe tatsächlich einen Schreck vor mir selber bekommen, weil ich überhaupt nicht nach mir klang.
Sie tragen Verantwortung für dieses Land, das Sie angeblich so sehr lieben. Werden Sie sich dieser endlich bewusst?
Keine Ahnung, ein bisschen Schnappatmung, ein bisschen krass betonte Enden. Habe ich einen Schreck vor mir selbst gekriegt. Das war dann mit der 2. Rede wieder okay.
Politisch gab es keinen sanften Start für die Neuen. Klimawandel, Corona-Krise und dann im Februar der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Regierung beschließt historische Militärausgaben und Rüstungsexporte. Auch viele Jusos, nun in Regierungsverantwortung, tragen die Zeitenwende mit.
Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, nie im Leben würde ich dafür stimmen. Jetzt hat sich aber jemand dazu entschlossen, alles über den Haufen zu werfen, was mal als sicher galt. Und das, was eben gestern noch sicher war, war es dann heute eben nicht mehr. Und deswegen war es richtig, darüber zu diskutieren und eben auch um den besten Weg zu ringen.
Katharina dos Santos ist mit 28 Jahren die jüngste Abgeordnete der Union. Sie startete vor einem Jahr in eine Fraktion, die sich nach 16 Jahren Regierungsbeteiligung erstmal an die Oppositionsrolle gewöhnen musste.
Und vielleicht ist es deswegen für mich ein bisschen leichter als für viele Kollegen, die eben schon länger dabei sind. Und trotzdem muss man sich natürlich erstmal informieren, was ist eigentlich meine Aufgabe als Opposition, wie stelle ich eine schriftliche Einzelfrage beispielsweise an die Regierung oder an Ministerien.
Und sie musste lernen, bei einer 80-Stunden-Woche bleibt wenig Freizeit.
Man gibt eben viel von seiner privaten Zeit dafür weg, Zeit mit der Familie, mit Freunden. Ist auch anstrengend, aber die Belohnung ist natürlich, dass man einfach was mitgestalten darf.
Mit 24 im Bundestag geht einem da auch ein Stück Jugend verloren?
Ich bin hier in diesen Bundestag gekommen und musste plötzlich eine Erwachsene sein. So, ich trage sehr viel Verantwortung. Ich habe das riesige Privileg, diese Verantwortung zu tragen. Und trotzdem geht natürlich mit jedem Privileg, das man gewinnt, auch ein bisschen was verloren.
Das ist es Ihnen aber wert. Ein Jahr ist rum, 3 weitere sollen noch folgen in Ihrem Abenteuer Bundestag.
Staatsbegräbnisse für ehemalige Politiker sind in Japan sehr unüblich. Wenn es dann noch so groß ausfällt wie dieses hier, erregt das in dem ostasiatischen Land schnell die Gemüter. Denn das Staatsbegräbnis des ermordeten früheren Premierministers Shinzo Abe hat mehr als 11 Millionen Euro gekostet. Und außerdem werfen Kritiker dem früheren Premier vor, Verbindungen zur umstrittenen südkoreanischen Moon-Sekte gehabt zu haben. Und während hier drinnen mehrere tausend Gäste, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland, an der Zeremonie teilnahmen, gab es draußen Proteste. Ulrich Mentgen.
Noch einmal Blumen für den ermordeten Ex-Premier und noch einmal lange Warteschlangen. Schon am Morgen reihten sich Hunderte ein, um Shinzo Abe die letzte Ehre zu erweisen. Bei seinen Anhängern hält die Bestürzung über das Attentat auch nach mehr als 2 Monaten an. Die Witwe Akie Abe übergibt die Urne mit der Asche des Verstorbenen an Regierungschef Kishida. Der Auftakt zum Staatstrauerakt mit mehr als 4000 geladenen Gästen. Aber genoss international hohes Ansehen. Du warst der Premier mit der längsten Amtszeit. Aber nicht deswegen gehst du in die Geschichte ein, sondern wegen deiner Errungenschaften. Auch Staats- und Regierungschefs waren unter den Gästen. Die G7-Staaten waren nicht mit ihren höchsten Amtsinhabern vertreten. Für Deutschland nahm der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff teil. Aber es gab auch lautstarke Proteste gegen den Staatstrauerakt. Die Ehrung hat Abe in ihren Augen nicht verdient. Wegen des hohen Sicherheitsaufwands liegen die Kosten bei mehr als 11 Millionen Euro. Ich habe kein Verständnis dafür, dass so viel Steuergeld dafür ausgegeben wird. Damit wird nicht der Wille des Volkes wiedergespiegelt. Hinzu kommt die Empörung über Abes Kontakte zur sogenannten Moon-Sekte, die nicht nur in Japan umstritten ist. Hass auf die Sekte hatte der Attentäter als Motiv genannt.
So hatte es sich Hollywood 1998 in dem Film Armageddon vorgestellt. Eine Astronautencrew bricht auf ins All, um einen Asteroiden, der auf die Erde zurast, vom Kurs abzubringen. Gut 24 Jahre später wird das Realität. Natürlich nur als Probe und ohne Crew, aber die NASA hat tatsächlich versucht, durch den gezielten Einschlag einer Raumsonde den Asteroiden Dimorphos umzulenken. Ob es geklappt hat? Torben Burgers mit Details.
4, 3, 2, 1.
Es ist das spektakuläre Ende einer 10-monatigen Reise.
Oh, wow.
Zum ersten Mal kollidiert eine Sonde absichtlich mit einem Asteroiden. Für die NASA der Beginn einer neuen Ära. Wir wussten nicht einmal, wie der Asteroid aussieht. Alle haben den Atem angehalten. Ich bin überrascht, dass keiner in Ohnmacht gefallen ist. Bis kurz vor dem Aufprall war nicht sicher, ob die Sonde von der Größe eines Kühlschranks den Asteroiden von der Größe eines Fußballstadions auch wirklich treffen würde. Die NASA hofft nun, dass die Kollision den Asteroiden aus dessen Umlaufbahn geschubst hat. Bislang ging das nur in Science-Fiction-Filmen. Normalerweise ist der Signalverlust einer Raumsonde ein großes Problem. In diesem Fall war es das perfekte Ergebnis. Rund 27.000 Asteroiden haben Forscher in der Nähe der Erde identifiziert. Für die kommenden 100 Jahre wird aber nicht mit einem Einschlag gerechnet. Trotzdem soll die DART-Mission erstmals den Ernstfall testen. Wir zeigen, dass die Verteidigung von Planeten eine Herausforderung für die ganze Welt ist und wir in der Lage sind, unseren Planeten zu schützen. Ob die 330 Millionen Dollar teure Mission tatsächlich gelungen ist, soll mit Hilfe von Teleskopen in den kommenden Wochen beobachtet werden.
Ja, und hier unten auf der Erde beobachten wir bis dahin das Wetter und da bleibt es erst einmal wie es ist, regnerisch, kühl und herbstlich, nämlich hier die genaue Vorhersage.
Heute Nacht fällt vom Westen bis in den Süden regional länger anhaltender Regen. Im Norden und Osten einige Schauer, aber es gibt dort auch größere Wolkenlücken. Am Tag im Süden meist wolkenverhangen und gebietsweise regnet es ergiebig. Vom Norden bis in die Mitte weitere Schauer und einzelne Gewitter, aber ab dem Nachmittag reißt die Wolkendecke dort häufiger auf. Im Bergland am Tag teilweise wieder unter 10, am Oberrhein bis 15 Grad. An der Nordsee in der Nacht zum Donnerstag bis 10, in den Mittelgebirgen stellenweise um 0 Grad.
Soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht's weiter mit einer Folge Die Kanzlei. Und Susanne Daubner meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.